Botschaft. Ja, mal sehen. Es ist für mich heute sehr schwer, muss ich sagen. Insofern, weil wir aus den Höhen, ja, vom Lobpreis raus, und das war ein super Lobpreis für mich, weil dort alles angesprochen wurde, was ich eigentlich sagen wollte. Und aus dieser himmlischen Höhe, aus dem Thronsaal Gottes wieder hierher zu kommen und euch eine Botschaft weiterzugeben, die vielleicht etwas trocken ist dagegen. Ich möchte es mal so nennen. Seid vorbereitet. Habt ihr was dabei zum Trinken? Ja. Ich möchte auch beten am Anfang. Danke, Herr, dass du uns Erkenntnis schenkst über das, was im Himmel geschieht. Herr, und wir haben das empfangen, wir haben das gehört und aufgenommen und haben Ja gesagt zu dir. Herr, und das möchten wir auch hier in der Predigt, in dem nachfolgenden Abendmahl ausdrücken. Du bist uns alles. Amen. Starten möchte ich diese Predigt mit einer Einleitung, mit ein paar Begriffserklärungen. Und zwar in der letzten Predigt zu diesem Thema haben wir uns wesentlich über den Inhalt vom Abendmahl unterhalten und was uns den Zugang letztendlich frei macht, zum Mahl zu kommen. Und dann gab es zwei Merksätze, die waren: würdig am Abendmahl teilzunehmen, ist grundsätzlich jedes Kind. Das Blut Christi hat es würdig gemacht, nicht wir selbst. Es ist alles gelegen an dem Opfergang zum Kreuz von Jesus Christus. Von Natur aus waren wir natürlich alles andere als würdig. Und das ist uns auch bewusst. Wir kommen aus der Finsternis, stehen im Licht und da möchten wir drin bleiben. Und das Zweite war, wir sind niemals unwürdig, egal wo wir uns gerade befinden. Niemals unwürdig, wenn wir Kinder Jesu Christi sind. Hey, das ist eine Herrschaft, die er uns gegeben hat. Kinder Gottes zu sein, da bist du würdig. Er hat es ausgesprochen. In der letzten Predigt habe ich zwei verschiedene Begriffe zum Abendmahl verwendet. Einmal das Gedächtnismahl und das andere den Tisch des Herrn, der heute auch mal gefallen ist. Diese beiden Begriffe haben biblische Grundlagen. Im Lukas-Evangelium, Lukas 22, Vers 19, lesen wir: und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach: das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus spricht hier tatsächlich vom Gedächtnismahl. Zur Erinnerung an seinen Tod am Kreuz, als er für unsere Sünden starb. Und was liegt näher, nochmal übers Abendmahl zu reden, wenn wir so kurz vor Ostern sind? Wir feiern diese Woche den Karfreitag, den Tod am Kreuz von unserem Herrn, und am Sonntag die Auferstehung. In 1. Korinther 10, Vers 21, da spricht Paulus vom Tisch des Herrn. Und da möchte ich etwas kurz erwähnen. Die Korinther, das war eine reiche Stadt damals. Und man muss sich jetzt kurz hineinversetzen in die damalige Zeit, warum das dann so ankommt, wie nachher der Text gelesen wird. Es war völlige Unmoral in der Stadt. Es war viele Religionen, viele Götzendienste in der Stadt. Und jetzt muss man sich vorstellen, dort wurde die Gemeinde gegründet hinein in diese Finsternis. Und die Korinther haben dann das Abendmahl gefeiert und haben aber auch noch nebenher mit den anderen gefeiert, die noch nicht zu Jesus gehören. Und das hat zu Unruhe und Unfrieden und zu Unreinheit geführt. Und das hat Paulus hier aufgenommen und sagt im 1. Korinther 10, Vers 21, ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Und ihm ist das ganz Wesentliche. Dieses Mahl ist ein Gemeinschaftsmahl, wo die gemeinsam zusammengesessen sind. Heute feiern wir gemeinsam dieses Mahl und gehen an den Tisch des Herrn. Und das ist so die Grundlage. Wohlgemerkt, bei beiden Begriffen handelt es sich um dieselbe symbolische Handlung, um das Abendmahl. Außerdem möchte ich noch den Unterschied vom Passamahl und dem Abendmahl aufzeigen. In Kapitel 22, Vers 8 bis 20 ist zu entdecken, dass Jesus die Feier des Passamahls und die Einsetzung des Abendmahls voneinander unterscheidet. Das Abendmahl, das wir als Gedächtnismahl feiern, weist uns rückblickend auf das Zuerst das Passamahl. Also, das Passamahl war vorausschauend auf das Leiden und den Tod Jesu. Und das Abendmahl, das wir als Gedächtnismahl feiern, weist uns rückblickend auf das vollbrachte Werk am Kreuz hin. Mit dem Abendmahl setzt unser Herr etwas ganz Neues ein. Ein Mahl in dankbarer Erinnerung an seinen Kreuzestod. Und so möchten wir nachher auch am Mahl teilnehmen, mit einem dankbaren Herzen, mit einer Sehnsucht, in seiner Nähe zu sein, mit einem Verlangen, ihm wirklich zu begegnen, durch das, dass wir das Mahl einnehmen. Der Hauptteil der heutigen Predigt spricht über die Bedeutung der Symbole im Abendmahl. Und jetzt möchte ich ganz kurz fragen, welche Symbole kennt ihr aus dem Abendmahl? Was könnte ein Symbol sein? Wir haben hier Brot und da drüben den Kelch. Das sind Symbole. Symbole des Abendmahls. Und darauf weist uns Jesus selbst im Matthäusevangelium hin. Und jetzt möchte ich einen Text lesen aus Matthäus Kapitel 26, die Verse 26 und 28. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher oder Kelch mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Und lasst uns diese Symbole mal etwas näher betrachten und beginnen mit dem Symbol fürs Brot. Oder das Brot ist das Symbol und das erkläre ich jetzt für was. Der Herr sagt im obigen Text ganz einfach: Das ist mein Leib, dieses Brot. Das ist mein Leib. Denn da geht es nicht um eine Verwandlung des Brotes, wie man es teilweise gehört hat, sondern dieses Brot bleibt Brot. Das ist nicht ein Teil seines Leibes jetzt plötzlich, wenn wir das einnehmen, sondern wir nehmen Brot ein. Ein Beispiel zum besseren Verständnis: Wenn ich hier ein Bild meines Vaters hätte, ich habe leider keins gefunden. Damals war Fotografieren nur im Fotostudio eher möglich als heute mit dem Handy. Wenn ich sage, das ist das Bild meines Vaters, dann würde jeder vernünftige Mensch sagen ja und nicht denken, dass das ein Teil meines Vaters ist. Könnt ihr es ein bisschen verstehen, was ich meine? Okay. Ja. Das Brot ist ganz einfach ein Symbol. Das heißt ein Sinnbild für seinen Leib, den er für uns am Kreuz dahingegeben hat. Für unsere Erlösung und Befreiung vom geistlichen Tod. Ein Beispiel zum besseren Verständnis habe ich euch gerade eben genannt. So ist auch das Brot auf dem Abendmahlstisch, wie gesagt, ein Sinnbild des Leibes Jesu Christi. Mit dem folgenden Text aus 1. Korinther 10, Vers 16 und 17 möchte ich den Gemeinschaftsaspekt, den wir kurz vorher angesprochen haben, wo wir über das Wort Tisch des Herrn gesprochen haben, nochmal verdeutlichen. Da sagt Paulus Folgendes: Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle, und da schließt sich Paulus absolut mit ein, Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns wirklich bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, egal wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Und an der Stelle weist wirklich Paulus auf diesen Tisch des Herrn hin, dass weltweit die Nachfolger Jesu Christi, egal in welcher Gemeinschaft, in welcher Gemeinde sie sind, diesen Platz einnehmen dürfen, am Tisch des Herrn teilzunehmen. Und wie gesagt, da bin ich froh und dankbar, dass wir hier auch in einer Gemeinde sein dürfen, die Jesus gegründet hat und die Gedanken der göttlichen Einheit leben möchte. Das heißt, in der Einheit mit anderen Gemeinschaften, mit anderen Geschwistern. Und wir sind hier unterwegs und haben ein Netzwerk mit unterschiedlichen Gemeinden gegründet. Das bedeutet nicht, dass wir dann plötzlich alle gleichgeschaltet werden oder sind, sondern wir dürfen bereits jetzt erkennen, wer mit uns am Tisch sitzt. Und wenn ich irgendwo hingehe und weiß, da sind so viele Leute eingeladen und ich weiß im Vorfeld schon, wer mit mir am Tisch sitzt, das ist eine Wohltat, eigentlich eine schöne Geschichte. Ich kann mich drauf freuen. Ja, das zweite Symbol, der Kelch mit Wein. Auch hier sagt Jesus, wie in Matthäus berichtet, das ist mein Blut. Auch hier findet keine Verwandlung statt. Wir trinken aus dem Kelch nachher lediglich Wein und aus den kleinen Becher Traubensaft. Also das, was wir trinken, ist da drin. So ist der Kelch mit dem Wein eine bildliche Darstellung des am Kreuz vergossenen Blutes des Herrn. Das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird und ist natürlich. Und an das erinnern wir uns auch einmal. Und wir müssen uns eins merken, nicht das Mahl schenkt uns Vergebung unserer Sünden. Nicht die Teilnahme am Mahl, das will ich jetzt da teilnehmen und jetzt ist mir alles vergeben. Nein, das Blut Jesu Christi, das vergossen wurde, das schenkt uns Vergebung. Also nicht diese Handlung als solches, sondern unser inneres Denken, unsere innere Wahrnehmung. Der Eckhart hat vorher von dem Innersten gesprochen und das ist tatsächlich so. Diese Vergebung, die geht bis tief in unser Innerstes hinein. Was geschieht durch das Blut Jesu? Und Ich sehe einen Siegfried nicht. Ist er da? Ah, da ist er. Kerstin, du verdeckst den Siegfried. Vielen Dank. Ja, okay. Im letzten Jahrhundert, das war im Jahr 1993, durfte ich, Karl, mein Leben Jesus übergeben. Und für mich war es eine phänomenale Geschichte, weil ich mir das lange Zeit nicht vorstellen konnte. Und Siegfried war dabei. Er hatte damals Dienst vom CZ Reutlingen, das war ein anderer Name noch damals, im Matthäus Alberhaus. Und ist dann auf mich zugekommen und er hat es erlebt, wie ich mein Leben Jesus übergeben habe. Ja. Danach bin ich stetig in die Gemeinde in Betzingen, das ist meine Muttergemeinde. Und wir haben immer wieder Lieder gesungen und an manche Lieder erinnert man sich immer wieder. Und um das nochmal zu verdeutlichen, was geschieht durch das Blut Jesu, ist mir das Lied eingefallen. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein. Und da kommt dieses Alleinstellungsmerkmal von Markus wieder zum Tragen. Ja, er ist der einzige Weg für uns, um in Freiheit in Gottes Nähe zu kommen. Am liebsten würde ich das singen, aber ich kann es nicht aus dem Stegreif singen. Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Amen. Dankeschön. Wir haben Profis hier. Das ist doch klasse. Das Blut, das reinigt uns von aller Sünde. In 1. Johannes 1, Vers 7 steht, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist eine Verheißung und auf die dürfen wir uns immer wieder stellen. Durch das Blut erhalten wir Vergebung unserer Sünde. Steht in Matthäus drin, im Kapitel 26, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen ist, so wie wir es vorher schon gesagt haben. Das Blut befreit unser Gewissen und das Blut hat eine tiefen wirkende Reinigung, Eckhard, bis in unser Innerstes. Und das muss uns bewusst sein. Das, was wir gemacht haben, was geschehen ist, das haftet uns nicht mehr an, sondern wir sind gereinigt. Und zwar, dass unsere Kleider weiß wie Schnee werden. Das ist so gigantisch. In Hebräer Kapitel 9, Vers 14, da steht, das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung, denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Mangel anheftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Und dieses Dienen, das beschäftigt mich persönlich, wahrscheinlich euch auch. Wir möchten wirklich in Leidenschaft dienen, in Begehrlichkeit, in Treue, in Liebe, wirklich dem Herrn wohlgefällig sein. Das ist unser Verlangen, das er in uns hineingepflanzt hat durch die Veränderung unseres Innerstes. Der neue Bund. Matthäus haben wir gerade gelesen. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Hier spricht Jesus von dem neuen Bund in seinem Blut. Um den neuen Bund kurz zu betrachten, möchte ich ganz kurz eingehen auf den alten Bund. Was war denn das mit dem alten Bund? Wir erinnern uns an den alten Bund, Berg Sinai. Wir wissen, Mose ging auf den Berg, um die Gesetzestafeln zu empfangen und hat sie tatsächlich auch empfangen. Und hier geht es tatsächlich um einen zweiseitigen Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Das ist etwas Großartiges gewesen. Das war ein super Plan und leider hat dieser Plan insofern nicht funktioniert, weil der Mensch, das Volk Gottes, diesen Vertrag, diesen Bund gebrochen hat. Sie konnten es nicht einhalten. Und da kommt jetzt nicht der Plan B, sondern das ist die Vervollständigung des Planes Gottes, wenn wir den neuen Bund anschauen. Und das ist ein einseitiger Bund, bei dem die Verantwortlichkeit des Menschen ja, fast ausgeschlossen ist. Also ein Bund mit einer neuen, vollkommenen Grundlage, zu der der Mensch interessanterweise nichts hinzutun kann. Dieser neue Bund wurde durch den Tod und die Auferstehung Christi in Kraft gesetzt und durch seine treue Gemeinde erfüllt. Das ist es, das ist unser Auftrag, diese Treue, diesen Bund zu erfüllen in dieser Welt. Seinen Höhepunkt wird der neue Bund in der großen endzeitlichen Errettung Israels finden. Und das steht in Römer 11. Das könnt ihr gerne mal nachlesen. Ich war begeistert. Ich wollte jetzt nicht so einen Abzweig machen zu den Israeliten und zu dem Römerbrief. Aber dort steht etwas drin, was mich wirklich begeistert. Wenn dieses Volk, diese völlige Erkenntnis, und die wird kommen, Gott schenkt völlige Erkenntnis diesem Volk, dass sie sehen, was Sache ist. Und sie werden ihn lieben, sie werden ihn ehren, sie werden froh sein, dass ihnen vergeben worden ist und so weiter. Das ist etwas, was darin enthalten ist. Der neue Bund wird angekündigt circa 600 Jahre vor Christi Geburt durch Jeremia. In Jeremia Kapitel 31, Vers 33 steht, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. Das ist eine Andeutung auf die Wiedergeburt, die das Volk Israel als Nation erfahren wird, wie es eben dann im Römerbrief geschildert wird. Denn sie alle werden mich erkennen. Hey, welche Aussage, sie alle werden mich erkennen. Ob sie ihm dann nachfolgen, das ist eine andere Geschichte. Aber alle werden ihn erkennen. Sie werden als Volk Gott erkennen. Die Erde wird voll von der Erkenntnis Gottes und seines Gesalbten sein. Ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Ja, ihr Lieben, der neue Bund bietet allen Menschen, die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen, die Möglichkeit einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und eine persönliche Beziehung ist das, was wir heute erfahren haben von den Kindern von Daniel. Sie haben eine persönliche Beziehung zu Anja. Ganz einfach. Und was resultiert daraus? Persönliche Beziehung schafft Verlangen, den anderen wieder zu sehen, ihm zu begegnen, ihm ja, nachzufolgen, an seinen Lippen zu hängen, ja, hören, was er sagt und so weiter. Das ist etwas, was mir total gut gefällt. Auch wir, die Menschen aus den Nationen, die eben keine Juden sind, sind in den neuen Bund mit eingeschlossen, denn durch den Glauben an Christus werden sie Kinder Abrahams und gehören somit zum geistlichen Israel, zu Gottes auserwähltem Volk. Wir sind mit dabei. Galater 3, Kapitel 3, Vers 7 bis 9. Mir persönlich gefällt's. Daran müsst ihr doch denken, doch erkennen. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Wir kommen langsam zum Ende und dürfen uns jetzt schon freuen auf das Mahl, das schon vorbereitet ist. Der neue Bund enthält auch die Verheißung, dass der Heilige Geist in uns Wohnung machen wird. Nachzulesen in Galater 3. Der neue Bund wurde durch Jesus Christus begründet, das haben wir gelernt, und eingesetzt. Er ist ein göttliches Versprechen. Er ist ein letzter Wille, ein Testament. Es ist eine Absichtserklärung, Gottes Gnade all denen zu schenken, die Jesus Christus nachfolgen. Es ist die Zusage zum ewigen Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Und die Lieder vorher, die beschreiben all das, was hier in diesen Bibeltexten gesagt wurde. Ich fand das Lied, diesen Videoclip fand ich hervorragend, muss ich sagen. Ja, zumal ich auch dort Personen entdeckt habe, die ich persönlich kenne. Und ich weiß nicht, ob ihr in das Gesicht vom Eckhart geschaut habt und vielleicht die eine oder andere Träne entdeckt hat. Eckhart, ich bin stolz auf dich, auf deine Familie. Das ist sehr schön. Ja, ein Augenblick in dein Gesicht lässt uns staunend vor dir stehen und lässt uns auf die Knie gehen. Ein Augenblick, einen Blick in dein Gesicht lässt uns staunend vor dir stehen. Und ich glaube, das kann jeder Einzelne aus seinem Leben berichten. Ja, das ist wahr. Und das möchten wir aber nicht aus der Vergangenheit immer wieder hervorholen, sondern wir möchten es gerne immer wieder neu erleben und neu präsent machen in uns, an uns, durch uns, auch hinein in die Umgebung, hinein in die Finsternis, dort wo noch Menschen Gott nicht erkannt haben. Ja, Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte euch ganz herzlich natürlich zum Abendmahl einladen. All das, was wir gehört haben, versetzt mich persönlich in totales Staunen. Die Größe Gottes so nah vor Ostern nochmal so präsent zu kriegen, was er seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. Hey, denkt an mich. Ich freue mich über diese leidenschaftliche, über diese liebevolle Erinnerung an das, was ich für euch getan habe.